Transparenzhinweis: Dieser Epilog wurde mit Hilfe von KI-Stimmen vertont. Epilog. Er sah durch das Schlüsselloch. »Was siehst du?« flüsterte Amy. Carter überlegte, ob er einen schlechten Gag über nackte Frauen machen sollte, biss sich aber auf die Zunge und sagte so nüchtern wie möglich: »Pfandflaschen, jede Menge davon.« Etwa 2 Stunden, nachdem sie die dünne Eingangstür mit ihren Spitzhacken mühelos eingerissen hatten, war auch der dahinterliegende Flur der Wohnung so weit von Glasflaschen befreit, dass sie 2 weitere Türen erkennen konnten. Wo vormals ein 3. Durchgang gewesen sein musste, war das Haus in 2 Teile zerbrochen. Stumm ragte ein dunkler Abgrund mit Schutt und Geröll und Resten von Glas. Amy nahm eine Messung vor. Dahinter muss ein größerer Hohlraum sein. Sie blickte auf das verkratzte Display ihres Spektronometers und zeigte auf die linke Türöffnung. Wie kann man so viele Glasflaschen ansammeln? Carter wirkte sichtlich beeindruckt und machte sich an die vor ihm liegende Wand aus verstaubten Bierkästen und schlecht gestapelten Flaschen. Immer wieder fielen diese berstend zu Boden und ließen einen feinen Nebel aus winzigen Glassplittern zurück. Carter ächzte unter seiner Luftfiltermaske. Plötzlich fiel Tageslicht durch die nun löchrige Wand aus Kästen und Pfand. Carter zog die Spitzhacke, um mit einem letzten Hieb den Durchbruch zu erzwingen. Die Wand gab sofort nach. Carter verlor das Gleichgewicht und stürzte mit den Kästen und Flaschen in den bisher verborgenen Hohlraum. Amy stürzte an ihm und dutzenden rollenden Glasflaschen vorbei in etwas, das wie ein Wohnzimmer aussah. Helles Tageslicht drang durch die vollkommen intakte Fensterfront. Amy blickte nur kurz auf das Ruinenfeld von Bonn und begann, hektisch die ebenfalls unversehrten Regale und Schränke zu durchsuchen. Carter richtete sich mühsam auf. Glasscherben hatten seinen Overall durchschnitten. Er blutete leicht. Amy bedachte ihn mit einem Seitenblick. Carter winkte ab. Nichts Ernstes. Vor ihm sah er ein Zimmer, dessen Einrichtung ihn an die alten Kataloge aus der großen Bibliothek erinnerte, die sie zur Recherche genutzt hatten. Frühes 21. Jahrhundert, schätzte Carter. An den Wänden standen 2 Regale mit Büchern, von deren Autoren er noch nie etwas gehört hatte, und 2 verstaubte Modellfahrzeuge, die wie Spielzeug aussahen. An der großen Fensterfront stand ein Schreibtisch mit einem schwarzen Bildschirm darauf, der deutlich kleiner war als in den anderen Wohnungen, die sie in den letzten 8 Monaten ihrer Expedition ausgegraben hatten. »Schau mal, hier liegt schon wieder so ein IKEA-Tab. Er ist es«, unterbrach Amy Carter und ging nervös auf ihn zu. »Er ist es wirklich.« In ihrer Hand, die sie ihm zitternd entgegenhielt, lag eine kleine, verblichene Karte aus Kunststoff mit einem Magnetstreifen. Als Carter den darauf eingeprägten Namen las, verließen ihn seine Kräfte. Er sank zu Boden auf den stumpfen Teppich und kämpfte mit den Tränen. Amy beugte sich zu ihm und flüsterte: »Wir haben es geschafft.« Der Bergungstrupp, der 2 Tage später eintraf, durchsuchte und dokumentierte alles, was vom vorherigen Bewohner zurückgelassen worden war. Bücher, Schränke, Datenträger, sogar 3 mysteriöse Tupperdosen aus dem, was einmal ein Kühlschrank gewesen sein muss. Alles würde so lange im Depot der großen Bibliothek eingelagert, bis der Wissenschaftsrat eine Entscheidung getroffen hat. Das konnte Jahre dauern. Carters Blick verfinsterte sich bei diesem Gedanken. In seiner fest verschlossenen Faust verbarg sich ein kleiner, unscheinbarer Datenstick. Amy hatte ihn selbst zwischen einem Haufen Kassenbons und verrosteten Batterien entdeckt, dem Bergungstrupp aber nichts davon erzählt. Fast unleserlich war eine Folge aus Buchstaben und Ziffern auf dem metallenen Stick zu erkennen. KHDGCP04 buchstabierte Amy auf dem Rückweg ins Basislager leise vor sich hin. Carter war sich sicher, dass sie endlich gefunden hatten, was seit mehr als 100 Jahren als verschollen galt. Die letzte Folge.
Hinweis: Bei dem vorliegenden Tondokument, Objekt Nummer 0701.de21, handelt es sich um eine nachträglich autorisierte Veröffentlichung. Die Verbreitung dieses Tondokuments wurde auf Beschluss des Wissenschaftsrats vom 31. Januar 2128 untersagt. Dieser Beschluss wurde durch Entscheidung der Ständigen Politischen Kommission vom 12. November 2335 aufgehoben. Zugehörige Bild- und Textdokumente konnten bislang nicht rekonstruiert werden. Der Herausgeber übernimmt keinerlei Verantwortung für den Humor sowie die faktische und politische Korrektheit des folgenden Inhalts.
Das waren jetzt ungefähr 6 Seiten, die ich diagonal gelesen habe.
Diagonal?
Also überflogen.
Ich habe noch nie diagonal lesen gesagt.
Ist das nicht so, wenn man so eine Seite überfliegt, dass man diagonal liest?
Ich überfliege sie. Querlesen. Ich lese sie quer, nicht diagonal.
Okay. Ich denke quer.
Nein.
Nein. Ja, liebe Leute, wir sind wieder bei Chicken Police. Sind wieder zwei Streiter für das Gute in einer Stadt namens Clawville, in dem sich ruchlose Raubtiere an armen Beutetieren vergreifen, so wie es aussieht. Nee, eigentlich wissen wir es nicht. Eigentlich ist es gar nicht so eindeutig. Aber die Tiere sind einander Wölfe.
Wow, noch ein schöner ja. Politikwissenschaftler-Witz hier.
Ich habe meinen Hobbes gelesen.
Ja, ich kann sein.
Also, wir sind Teil einer Polizeieinheit, die Tiermorde oder Tierverbrechen aufklärt.
Und die Impala-Dame hat nicht Hobbes gelesen, sondern die ist Hobbes gegangen.
Wow. Das ist ein Feuerwerk. Das direkt hier am Anfang. Am Anfang vom Ende. Das wollen wir auch hier auch nochmal betonen.
Die
das
letzte wird vermutlich Folge. Heute,
denkt euch das einfach in umgekehrter Reihenfolge, was wir gerade gesagt haben. Ja, ihr merkt, wir sind auch ein bisschen am Ende. Das Spiel hat uns fertig gemacht, hat uns mitgerissen, hat uns ganz viel Spannung und Spaß bereitet. Und ihr dürft jetzt gespannt sein, wie es auf den letzten Metern noch abging. Weil das war einiges.
Genau, wir sind zu einer Nervenheilanstalt gefahren, weil wir haben herausgefunden, dass eine Leiche entsorgt wurde, die ein Armband getragen hat mit einer Nummer von jener Nervenheilanstalt. Und wir haben auch schon einen Tipp bekommen, dass es sich um Albert Wessler handeln könnte. Und wir sind jetzt bei der Heilanstalt, um herauszufinden, ob das wirklich so ist, ob das bestätigt werden kann und was uns gesagt werden kann über Albert Wessler. Über den haben wir nämlich noch nicht so viel gehört. Das ist nämlich offenbar der Bruder von Im Wessler, dem Gangsterboss der Stadt. Und nochmal zur Erinnerung, dessen Geliebte Natascha hat uns eigentlich beauftragt, ursprünglich herauszufinden, wer ihr Drohnachrichten in eine Wand geschrieben hat.
Genau, den Hinweis, was es für eine Nervenanstalt sein könnte, wo die liegt, haben wir von Bubo, glaube ich, ne? Der Eule, dem Eulenarzt, erhalten. Und das ist eine Anstalt, die ist irgendwie ganz weit außerhalb der Stadt. Da fahren wir irgendwie 6 Stunden durch den Wald, total abgeschieden, dass da auch ja keiner wegrennen kann. Und wir begeben uns halt auf den Weg, setzen uns ins Auto zusammen mit unserem Kompagnon Marty. Wir sind ja Sonny Santino, der Chicken Cop. Einer von beiden zumindest. Und Marty ist unser Kompagnon. Setzen uns ins Auto und fahren dahin. Aber Sonny hat vorher noch einen Traum. Er träumt nämlich kurz bevor sie losfahren noch tatsächlich von seiner Tochter. Und die hat wohl einen Namen. Die heißt Tessa. Wir wissen ja, dass ihm seine Frau Molly verlassen hat. Wir wissen, dass Molly wahrscheinlich Escort war in einem Bordell, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Sweltering Nile.
Sweltering Nile, genau.
Ja.
Und dass sie weggegangen ist und ihre gemeinsame Tochter mitgenommen hat. Die ist anscheinend Tessa.
Ja.
Aber er kann ihr Gesicht nicht mehr sehen. Er kann sich nicht mehr erinnern, wie sie aussieht. Das ist dieser Albtraum, den er hat.
Das ist sehr tragisch.
Ja. Ja, aber man kommt letztlich dann in diesem Sanatorium an, in dieser Nervenheilanstalt. Und man ist direkt drin. Also wir sind sozusagen durch die Tür gerauscht und sind direkt im Eingangsbereich. Das sieht alles ein bisschen runtergekommen aus. Ein bisschen schäbig. An der Wand sind so bunt Malstiftzeichnungen, die aber eher so ein bisschen kindlich aussehen.
Die aber bunt sind.
Ja,
da
stimmt.
Da ist ein buntes Bild an der Wand und darüber können wir uns später auf jeden Fall noch unterhalten, weil uns noch an 2 weiteren Stellen demnächst in Farbe entgegenschlagen wird, warum manche Dinge bunt sind und andere nicht. Ein Bild ist auf jeden Fall bunt. Ein Bild, wo König Hektor der Dritte, das ist ein Fuchs, irgendwelchen Tieren, die im Kreis tanzen, irgendwie Obst gibt oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein nettes Bild. Aber ja, also der Ort selbst, diese Eingangshalle, die sieht furchtbar aus, wie im Horrorfilm, wie im Outlast, in diesem furchtbaren Spiel. Da sitzt irgendwie ein Biber in einem Rollstuhl und schaut irgendwie ganz weggetreten.
Ganz apathisch, ja. Kippt er so vor sich hin. Aber was total witzig ist, es gibt eine Rezeption und da steht eine Rezeptionistin.
Ja.
Eine Giraffe.
Die ist so toll und die ist so groß, dass man ihren Kopf nicht sieht.
Ja, fand ich super witzig. Hat mich erinnert an ein Rollspielabenteuer von den Rocket Beans. Ultra Core. Kann ich auch empfehlen. Sehr interessant zu hören. Da gibt's auch einen Türsteher eines Clubs, der eine Giraffe ist, die mehrere Stockwerke nach oben guckt und so. Das ist eigentlich ganz witzig.
Sehr großartig. Ach, das wollte ich mir auch noch mal anhören. Und Animal Squad. Weil da gibt es offenbar ein sehr nettes Schnabeltier.
Hier gibt es keine Schnabeltiere, aber es gibt diesen Biber, wie gesagt, diesen Patienten, der im Rollstuhl sitzt.
Das ist M.B. Davis, eine Jazzlegende.
Ja, das ist der Typ, der auf einem der Bilder zu sehen ist in Sonnys Arbeitszimmer.
Da ist er wohl gelandet.
Ja, leider, ne? Ist auch ziemlich, Sonny ziemlich traurig darüber, dass das so ist und ja, dass er so seine besten Jahre hinter sich hat. Und was auch rauskommt, ist, dass Marty den natürlich auch kennt. Der hat das vorher wohl immer die ganze Zeit so verneint, so nach dem Motto, du bist so ein alter Knacker. Heute hört man ganz andere Leute, ich weiß nicht, wer das ist, aber eigentlich kennt den wohl jeder. Man kann mit der Krankenschwester dann sprechen, sie heißt Miranda. Finde ich auch cooler Name für eine Giraffe.
Ich auch, cool, oder?
Und also wenn dieser Timothy, dieser Journalist, schon echt ein großer Fan von uns ist, dann ist sie sowas wie ein Ultra. Die kennt uns nämlich.
Und die hyperventiliert irgendwie fast bei jedem Satz so, oh mein Gott, die schicken Police und her, oder?
Ein bisschen creepy, sie hat jedes Buch von uns gelesen.
Ja.
Also wir haben ja so eine Buchreihe anscheinend veröffentlicht, die so lose auf unseren Abenteuern beruht.
Oder irgendein Autor, Autorin hat das über, eine Autorin hat das, glaube ich, hat das über uns geschrieben, über unsere Fälle. Keine Ahnung, wie viel Mitspracherecht wir überhaupt hatten, aber auf jeden Fall sind Sonny und Marty, die beiden Hühner, auch immer so, ja, die Bücher, ja, so ein bisschen Fan, cool.
Ich habe mir gerade gedacht, weil wir zwei Hähne sind, können wir über das Wort Fälle kein Wortspiel machen.
Wow. Nicht ohne Federn zu lassen.
Und das ohne Alkohol. Sie ist auf jeden Fall total verschossen, dass wir auf einmal da sind. Und die erzählt uns einfach alles. Wir wissen jetzt, es gibt 32 Patientinnen und Patienten in dem Laden. Also gar nicht so klein. Es gibt 7 Pflegerinnen oder Pflegerinnen. Wir sehen aber auch im kompletten Spiel, glaube ich, nur sie. Und es gibt einen Chef.
Den Dr. Den Quetzal.
Quetzal.
Ja.
Aber der hat keine Zeit für uns. Der hat zu tun.
Der ist voll busy, ja.
Ja. Wir können sie auch nochmal nach den Armband fragen. Ihr erinnert euch, wir haben ja durch Zips Hinweis oder eigentlich von ihm das erhalten. Nee, Quatsch, wir haben es bei ihm gefunden im Diner. Dieses Armband mit einer Nummer drauf, wo wir dann irgendwann drauf gestoßen wurden. Ah, okay, das könnte zum Sanatorium gehören. Mhm. Sie erkennt das auch wieder. Sie weiß auch, wem das gehört, aber kann uns nicht sagen, wem. Sie will es uns nicht sagen, weil das Schweigepflicht ist.
Ja, aber dann bearbeiten sie ein bisschen
unsere. Ja, so ein bisschen.
Ja, Miranda, unsere treueste Fanin.
Also eigentlich macht Marty das, was er immer macht bei weiblichen Charakteren.
Sie manipulieren.
Der holt voll die Schamkeule raus und schmiert ihr so Honig ums Maul und kitzelt so aus dieser armen, verwirrten Seele, weil sie total starstruck ist. Tatsächlich raus, dass es sich um das Armband von Albert Wessler handelt.
Das macht er aber zu seiner Verteidigung auch, das macht er bei allen, zum Beispiel bei Timothy ja auch, zu der Möwe, der Journalisten-Möwe, die.
Ach, das ist nicht Sonny, dass er dem Honig ums Maul schmiert?
Ja, aber wir können das auch. Zumindest habe ich das auch gemacht. Ich habe auch gesagt, hey, bester Freund. Gut, vielleicht habe ich das dann auch gemacht und nicht er. Ja, gut. Aber ja, wir wissen, das gehört tatsächlich Albert Wessler, diesem mysteriösen Bruder, den keiner kennt.
Und der komischerweise auch aktuell nicht da ist, der ist verschwunden.
Ja, was sich mit der These deckt, dass es tatsächlich seine Leiche war, die da entsorgt wurde.
Ist das so? Who knows?
Ja.
Wir wissen jetzt auf jeden Fall, Albert ist verschwunden. Wir haben auch alles aus Miranda rausgequetscht, was, glaube ich, geht. Und ja, sie lässt uns, glaube ich, nach oben, oder? Wir können dann die Treppe hochgehen. Oder müssen wir dafür irgendwas tun?
Nee, wir können da hochgehen plötzlich. Hat der Dr. Quetzal aber doch ein bisschen Zeit für uns.
Genau, also wir können in Dr. Quetzals Büro gehen. Nee, halt Moment. Ist es nicht so, dass wir in die Zelle von Albert gehen und dann steht Dr. Quetzal auf einmal da drin und holt uns raus?
Nee, also zumindest bei mir war das nicht so.
Ich war umgekehrt, war danach in der Zelle, ne?
Genau, ich war zuerst in dem Büro von Dr. Quetzal und ja. Der hat dann gesagt, ich kann mich auch in Alberts Zimmer umsehen. Aber Zelle trifft es auch ganz gut, weil das Büro von Dr. Quetzal ist auch eine Zelle, tatsächlich. Und er meinte so, ja, warum soll ich anders nehmen als die anderen hier, ne?
Man hört es auch vielleicht schon am Namen, Dr. Quetzal ist eine andere Art von Tier. Der heißt auch gar nicht Quetzal, der heißt eigentlich komplett ausgeschrieben, glaube ich, Axolotl? Ihr wisst, was ich meine.
Nee, er ist kein Axolotl, aber irgendwie heißt er anders.
Aber Quetzalcoatl, glaube ich, heißt er.
Quetzalcoatl vielleicht, ja. Bestimmt, ja.
Ist ein Amphibie. Ich weiß gar nicht, ist der eine Schlange?
Der ist eine Schlange, ja.
Schlange, okay.
Also zumindest sah er aus, er hatte so einen schlangenähnlichen Kopf. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo normalerweise Beine gewesen wären.
Das auch nichts gewesen
wäre. Eigentlich ist der Quetzal ein Vogel.
Ah.
Also so ein ganz, ganz toller Tropenvogel. Keine Ahnung, warum Dr. Quetzal eine Schlange ist. Aber vielleicht gibt es ja, offensichtlich gibt es ja auch einen Schlangentyp.
Haben sich nicht die Vögel aus den Dinosauriern entwickelt?
Ja.
Hast du nicht deinen Jurassic Park geguckt?
Doch, das habe ich gesehen. Und in Jurassic Park waren die Velociraptoren sehr viel größer dargestellt, als sie eigentlich waren.
Wir schweifen erneut ab.
Okay. Dr. Quetzal ist eine Schlange.
Er sitzt also hinter seinem Schreibtisch. An der Wand sind so ein paar Qualifizierungsdokumente, die ihn wahrscheinlich als Arzt ausweisen oder als Psychologen oder Psychotherapeuten. Und tatsächlich können wir ihn jetzt befragen. Und er ist tatsächlich eigentlich relativ offen, was Albert Wessler angeht. Also von wegen ärztliche Schweigepflicht, der erzählt uns alles, was wir wissen wollen.
Ja, genau. Also bestätigt auch nochmal, dass Albert verschwunden ist und fängt gleich damit an. In den ersten drei Sätzen erfahren wir schon, dass Albert in seiner Jugend Schizophrenie hatte, dass sie vor 4 Jahren irgendwie das erste Mal zusammen da waren, die Brüder, und die Familie hatte sich vor Albert geschämt, weil er ja krank war und
das erzählt er erst in der Vernehmung. Also er erzählt, ne, dass er schon in der Jugend Probleme hatte. Erzählt ein bisschen was auch, man kann ihn auch nämlich ausfragen über das Sanatorium. Das wird wohl von König Hektor finanziert. Also direkt von der Königsfamilie. Er arbeitet selbst seit 30 Jahren dort, aber seit 150 Jahren ist seine Familie, also die von Dr. Quetzal, schon im Besitz dieses Landguts. Das war früher mal irgendwie ein Königshaus, ein Königsgut. Ist dann an die gegangen nach dem großen Krieg, den es gab, nach dem Fleischkrieg, dem zweiten. Und ja, seitdem kümmern die sich dort als Nervenheilanstalt um auch viele Persönlichkeiten aus so der Oberschicht und wahrscheinlich aus der königlichen Familie, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und für mehr muss man dann tatsächlich mit ihm in der Vernehmungssituation geben. Hat man ja auch schon
öfter. Stimmt, da hast du recht, ja.
Genau, da ist genau das, was du sagst. Ippen kam praktisch mit seinem Bruder vor 4 Jahren das erste Mal zum Sanatorium und hat ihn dann dagelassen, ne? Hat ihn dort eingewiesen. Er kannte wohl, der Dr. Quetzal, den schon vorher, Robert Wessler, also nicht Albert. Also er wusste, wer es ist. Er wusste natürlich auch um seinen Ruf und so. Und das war ihm wohl sehr bewusst. Und Albert wurde dort wohl auf eine ganz spezielle Art behandelt und auch eingewiesen. Es gab keinen Background-Check. Hm. Er war eher so eine Art von Gast und konnte sich wohl relativ frei bewegen und durfte das auch immer gemeinsam mit seinem Bruder verlassen, das Sanatorium.
Was ihm jedoch nicht besonders gut getan hat, wie wir dann später erfahren. Also
er erzählt genau, dass Ibn Wessler Albert immer mitgenommen hat. Ganz häufig. Und am gleichen Tag noch zurückgebracht hat. Ohne dass man so richtig weiß, was da passiert ist. Und ich glaube, Santino schlussfolgert für sich selbst, dass Albert wohl an einem Gemälde gearbeitet hat in der Zeit.
Ja, ich meine, wir haben ja auch ein Stück für eines Gemäldes gefunden in Nataschas Ferienhaus. Und der Doktor erzählt, dass Albert gerne gemalt hat.
Er war von einem Bild fasziniert und vor allem von der Frau auf diesem Bild, das er gemalt hat. Und uns ist dann relativ schnell klar, wer das ist.
Ja, das muss Natascha gewesen sein. Der Dr. Quetzal ist übrigens sehr, sehr höflich und während der Vernehmung ploppen ja immer so Attribute auf, Dinge, die uns da auffallen an der Person. Und ich habe erst dann wirklich verstanden, wie diese Vernehmungen gehen.
Ja.
Also wirklich, das ist jetzt die 4. Episode und ich habe erst dann verstanden, dass nach jeder Fragerunde quasi ein neues Wort auftaucht, zum Beispiel detailversessen, und dass ich dann die nächste Frage danach aussuchen sollte, was dazu passt. Das hat mir zumindest ein bisschen geholfen. Also der erzählt hat wirklich sehr viel, hat auch so eine medizinische, nicht soziale, nicht empathische, aber vor allem so eine medizinische Faszination für Albert entwickelt. Der hat nämlich eine schizophrene Persönlichkeitsstörung. glaube ich. Oder nee, eine multiple Persönlichkeitsstörung. Genau. Er hat das als Schizophrenie bezeichnet, also wahrscheinlich auch, weil es damals zu der Zeit, wo das Spiel so angelehnt ist, dann halt auch so bezeichnet wurde. Und er hatte wohl eine freundliche Persönlichkeit und eine kalte, brutale, die auch zu Anfällen neigt.
Was ja super spannend ist, weil wir ja wissen, dass Ibn Wessler, sein Bruder, sich in den letzten Monaten sehr stark verändert haben soll. Mhm. Also auch Launen gehabt hat, nicht mehr so berechenbar wie vorher, was ja auch irgendwo herkommen muss. Das waren für mich auch dann schon die ersten Hinweise. Ich glaube, die hatte ich schon in der letzten Folge vielleicht sogar schon geäußert, dass ich mir gar nicht so sicher bin, wen wir eigentlich vor uns haben.
Ja, das hatte ich ja mir auch schon gedacht, dass das so der typische Twist ist eigentlich, dass der böse, dass der eine Zwillingsbruder den anderen, naja, irgendwie verschwinden lässt und ersetzt, ne? Aber die Frage ist halt hier, warum tut er das?
Und wer von beiden ist es letztlich? Ja. Was klar ist auch noch, dass Albert einen Tag zurückgebracht wurde, mal wieder, und zwar von zwei Gorillas, von Ibn Wessler, vermutlich von Archibald und diesem Lux, wie heißt er?
Gabriel, die nicht wirklich Gorillas sind, aber Gorillas im Sinne von Herrn
Dreyer. Genau. Was ist das? Der eine sieht aus wie ein Witter oder so eine Art von alpiner Gamsbock.
Ja, irgendwie so ein Bock.
Und der andere ist ein Lux, der Gabriel. Mhm. Und Albert kam zurück. Ich habe mir das auch hier schon Albert in Anführungsstrichen notiert. Mhm. Und seine Zunge war ausgerissen und er war geblendet worden. Das heißt, er konnte weder sehen noch sprechen.
Und danach hat er wohl auch nie wieder gemalt.
Ja. Komisch.
Ja.
Und Hobart, habe ich hier auch wieder in Anführungsstrichen gezeichnet, also Ibn Wessler, kam nur einmal zurück und hat seinen Bruder einfach nur beobachtet. Und Albert hat wohl mal versucht, Signale zu geben, also der Albert, der zumindest eingewiesen ist als Albert. Und er glaubt, dass der Bruder der Mörder sein könnte, weil Albert war irgendwann einfach weg.
Genau, also Quetzal glaubt auch nicht daran, dass Albert wieder auftaucht. Und ja, bittet uns darum, dass... Solo, ich frage mich, warum haben die nicht mehr die Polizei... Okay, gut, keine Ahnung. Vielleicht rufen die nicht die Polizei, weil es hier sich um einen Gangster...
Yep.
Ja.
Ich denke auch.
Ja. Okay, jetzt wo ich es auch ausgesprochen habe, macht das Sinn. Ja, auf jeden Fall, genau, das ist auch das, was ich da im Wesentlichen rausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwas rausgefunden hast. An der Stelle, also später dann bei der Zelle noch...
Nee, also meine Gedanken gingen natürlich dann tatsächlich so in diese Richtung, okay, what the fuck, was ist da passiert? Es kann sein, dass tatsächlich der richtige Albert zurückgebracht wurde und Ibn Wessler, der festgestellt hat, dass er sich vielleicht zu sehr für die Frau interessiert, die er da malen soll auf dem Gemälde, zu viel Interesse erweckt hat, dass er einfach seinen Bruder ausschalten will. Es kann sein, dass Albert das Gleiche tut und Ibn Wessler ersetzen wollte. Die Frage ist, wie findet man dann die Wahrheit raus, wenn das zwei eineiige Zwillinge sind? Ich hatte zwischendurch sogar einmal den Gedanken, vielleicht gab es nie zwei, aber der Dr. Quetzal hat ja gesagt, dass sie auch zusammen mal da waren, also muss es zwei gegeben werden. Und es gibt, das merken wir jetzt nämlich gleich in der nächsten Location, nämlich wir dürfen Albers Zelle uns dann angucken, sieht man es auch, dass es zwei gegeben haben muss.
Genau.
Weil es nämlich ein Foto gibt.
Ja, mit Natascha.
Ja, die beiden stehen neben mir, ist wahrscheinlich in irgendeinem Haus von Ibn Wessler fotografiert worden. Und ja, spannend.
Das hätte ich aber auch toll gefunden. Also diesen doppelten Plot-Twist, so dieser Gedanke, ja.
Es gibt Albert und Ibn, aber das ist eine und dieselbe Person, so, ne?
Genau. Oder Ibn lässt Albert um die Ecke bringen, nachdem da irgendwas mit Natascha gelaufen ist oder irgendwie noch ein Verworrener. Aber ja, in der Zelle. Es ist eine privilegierte Zelle. Die Zelle sieht besser aus als Dr. Quetzals Büro.
Das stimmt.
Also nur ohne Fenster, aber ansonsten überall irgendwie Bilder. Ja,
kein Fenster.
Oder ein kleines nur.
Also wenn dann ganz klar, ganz
oben. Ganz kleines oben, ja. Also es gibt einen großen, schönen Polsterstuhl, so mit Holzrahmen, den man heute in jedem guten Hipster-Café vorfindet.
Es gibt einen Sekretär, also so einen kleinen Schreibtisch, auf dem man Sachen deponieren kann.
Und es gibt Kunst.
Ja, stimmt.
Also ein Bild, ich glaube, es ist sogar bunt. Und mit Zahlen und Menschenaugen und irgendwas drauf, man kann das untersuchen.
Menschenaugen.
Oder irgendein Auge. und irgendwie Tieren, was weiß ich, Blumen und wie halt gesagt, Zahlen, man kann Sachen verbinden. Und ich dachte, man müsste da mal nach Zahlen machen, aber dass man da so lang geht, aber da ist bei mir nichts rausgekommen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe in diesem Bildschirm zwei Dinge angeklickt und das waren die beiden, die für den Hauptquest wichtig waren und ich konnte nicht mehr zurück auf den Bildschirm. Also ich habe tatsächlich diese Sachen nicht angeklickt, die ich noch gesehen habe, was ein bisschen schade war. Ich habe mir, glaube ich, das Bett angeguckt. Da wird noch so kommentiert auch von den beiden, so, oh, das ist aber alles hier ziemlich wertig. Ist gut ausgestattet, gut eingerichtet. Und dann habe ich mir direkt den Sekretär, also diesen Schreibtisch da angeguckt und mir die Sachen angeguckt, die da drauf liegen und konnte dann nicht mehr zurück, mir noch die Wände und sowas anzugucken.
Oh nein, ich hätte gerne gewusst, wie das geht. Das muss ich nochmal irgendwie, wüsste ich für mich nochmal, was man da hätte verbinden oder rausfinden sollen. Wie gesagt, also ich habe da keine Form oder sowas gesehen, wenn ich dann was auf dem Bild verbunden habe. Ja. Ja, genau. Und ja, auf dem Sekretär. Sonst hatte ich da jetzt aber auch nichts gefunden. Noch ein Sammelbuch, so ein Handful of Waffles hieß das. Da war eine Katze drauf, also keine Ahnung, was mit dem Waffeln dann. Und genau, ja, und dann ist da ein Brief auf dem Schreibtisch.
Ein Brief von Albert an Natascha, in dem er ihr mehr oder weniger gesteht, dass er total durchdreht, sich unsterblich in sie verliebt hat und mehr habe ich mir nicht notiert.
Und er hat gesagt, dass er eins mit ihr werden will und er sagt sowas wie, ich existiere nicht, weil du mich nicht siehst.
Hart.
Ja.
Also der ist echt kaputt.
Ja, und er schreibt auch, wie düster die Welt für ihn ist. Also Natascha ist da wohl sein einziger Rettungsanker. Und er will, ja, er muss von ihr gesehen werden, wahrgenommen und geliebt werden. Sie ist jedoch in seinen Bruder verliebt, seinen Zwillingsbruder. Ja.
Ja, ziemlich krasse Sache. Also wir haben jetzt echt viel aufgedeckt, viel erfahren jetzt hier durch diese Szene. Ich gehe jetzt auch stark davon aus, dass er seinen Bruder Ibn in irgendeiner Form überwältigt hat, sich als er ausgegeben hat und tja, ihn sozusagen aus dem Weg gebracht hat. Und dass der Mann, mit dem Natascha gerade zusammenlebt, der immer komischer geworden ist in den letzten Monaten, wahrscheinlich Albert Ressler ist.
Und zu diesem Schluss kommt auch Sonny, wenn sie zurück zum Hotel Atlas fahren. Vorher haben wir natürlich noch eine Verfolgungsjagd, aber...
Aber wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ich meine, warum hat Natascha uns engagiert? Sie wird bedroht. Jemand hat Whore an ihr Haus geschrieben. Der Ibn Wessler, mit dem wir gesprochen haben, der wusste von der Vergangenheit von ihr. Und vielleicht hat das den alten Ibn Wessler auch nicht gestört.
Der alte Ibn Wessler hat sie da kennengelernt.
Wollte ich gerade sagen.
Also, aber Albert hat das vielleicht nicht verwunden, dass sie früher dort gearbeitet hat.
Also das ist ziemlich spannend, ne? Weil... Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, weswegen wir diesen Job übernommen haben, sondern nicht rausfinden, wer das ist, wer sie da bedroht. Vielleicht wird sie direkt dann doch von Albert Ressler bedroht.
Er hat ja auch, und ganz am Anfang, ja, es ergeben viele Puzzleteile Sinn. Ich habe mir jetzt kürzlich auch unsere erste Folge nochmal zum Fall angehört. Und da das erste Gespräch, wo wir mit Ibn Ressler sprechen, in Anführungszeichen Ibn Ressler, da fragen wir ihn, wie er Natascha kennengelernt hat. Darauf antwortet er, sehr ausweichend. Er hat darauf keine richtige Antwort. Also er sagt nur irgendwie so einen Allgemeinplatz und das findet Sonny komisch in dem Moment. Und jetzt ist auch klar,
weil er es nicht genau weiß.
Ja, weil er es nicht genau weiß, beziehungsweise auch vielleicht natürlich auch nicht genau sagen möchte, um wie er sie kennengelernt hat, ja, als Model für das Porträt, was er für seinen Bruder da anfertigen sollte.
Ja, ist schon echt spannend. Also ich glaube, wir sind einer großen Sache auf der Spur, da haben sie eigentlich schon gelöst und wir sind natürlich auch da wieder weiter als das Spiel und die Spielecharaktere, was wir ja schon beim letzten Mal so hatten. Hm. Ja, aber wie gesagt, wir machen uns auf den Rückweg, sagen nochmal Miranda goodbye. Die freut sich natürlich sehr.
Die ist schon lustig, ja.
Und ja, tatsächlich auf der Rückfahrt wieder die obligatorische Schießerei, ohne dass wir auf Tiere schießen dürfen, sondern nur ein Auto kaputt schießen dürfen, was auch gar nicht mehr so schwer ist, wenn man einmal kapiert hat, wie es geht. Und ja, wir sind zurück in Clawville.
Und da können wir eigentlich auch erstmal nochmal so zu allen möglichen Orten, also wir können natürlich erstmal diese Beweise zusammensetzen, das, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, und dann können wir uns auch zu anderen Orten nochmal ein bisschen angucken.
Was cool ist, dass wir dort sozusagen am Hotel Atlas landen und diesmal aber nicht in unserem Büro, sondern jetzt vor dem Hotel. Hm. Und man kriegt nochmal einen ganz anderen Eindruck auch von dieser Stadt. Also es ist tatsächlich so eine Straßenszene, wie man sie vielleicht aus dem New York der 20er Jahre so, wenn man es irgendwo mal auf Fotos gesehen hat, kennt, mit schon sehr vielen Hochhäusern, noch nicht die Skyscraper und Glasfassaden, die wir von heute so gewohnt sind. Also diese typische imperiale Architektur, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Also Empire State Buildings mäßig. Es sieht schon richtig cool aus. Also man merkt, es ist eine große Metropole, eine Großstadt mit großen, langen, breiten Straßen. Und da steht das Auto davor von, ich habe seinen Namen vergessen, wer ist der Hase?
Louis.
Louis, ja, hier steht's, genau. dem der auch das Hotel Atlas gehört, mit dem können wir dann auch sprechen. Und man ist erstmal direkt perplex, mir ist es gar nicht aufgefallen. Louis hat nicht gestottert.
Echt?
Und er wird von Sonny darauf angesprochen und er fängt wieder an zu stottern. Und ich dachte erst so, Moment, warum stottert er nicht? Was hat Louis mit der ganzen Sache zu tun?
Weißt du noch, in welcher Gesprächssituation das war?
Ich kann es dir nicht sagen.
Vielleicht war das etwas, wo er einfach nicht drüber nach, vielleicht drüber nachgedacht hat. Oder vielleicht, weil er den Fall so spannend fand und dann halt, dass er dann nicht diese Blockade hatte.
Ja, ich war witzig, ich wusste nicht, soll das Spiel mir jetzt irgendwas sagen oder ist es einfach nur so ein Gag, weil es halt irgendwie so der Running Gag ist, dass Louis stottert.
Ich hatte Louis ja auch die ganze Zeit im Verdacht, weil er halt so bekannt bei hohen Tieren ist. Klar auch, er geht ja auch diverse Nachtclubs und sowas und auch ist auch Kunde des Sweltering Nile, aber trotzdem dachte ich, okay, was steckt da noch hinter?
Ja. Aber was hast du gemacht? Ich habe dann tatsächlich alle Orte nochmal abzuklappern. An vielen gibt's nichts zu sehen. Da kann man nochmal mit den Leuten reden, die da rumstehen. Keine Ahnung, im Kiosk mit Mullen, glaube ich, kann man kurz sprechen. Aber es gibt keine Neuigkeiten. Man hat einen neuen Ort auf der Karte, den man nämlich auch bereisen kann. Das ist im Wesslers Anwesen. Mhm. Das haben wir so ein bisschen rausgefunden durch das Foto, was wir gefunden haben. Ich weiß aber nicht genau, wie wir auf das Anwesen dann gekommen sind, aber es war auf jeden Fall da.
Naja, man findet ja noch heraus, was zwischen Sonny und Marty vorgefallen ist.
Das tut man noch im Wochenendhaus.
Ja, genau. Also erstmal bekommen wir ein Liebesgeständnis von Marty. Dann sagt er uns, dass er sich uns eigentlich nur angeschlossen hat, zuerst um uns fallen zu sehen, also um zu sehen, wie wir scheitern. Und dann,
also ein freundschaftliches Liebesgeständnis.
Ja, genau. Also ja, genau. I love you, bro. So. Ja. Ne? Marty liebt alle Frauen und seine Frau besonders.
Laura.
Ja. Und dass er sich uns erst eigentlich nur angeschlossen hat, um uns scheitern zu sehen, aber sich das dann wieder gewandelt hat. Und dann wissen wir auch, welcher Fall die beiden damals auseinandergebracht hat.
Ist das so?
War das dann nicht in seinem Büro, als wir uns irgendwas hatten wir uns angeguckt?
Ich hatte mir nur notiert, dass es kann sein, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass Marty zwischenzeitlich einen anderen Partner hatte, Melvin, den Otter. Der hat aber nur einen Tag durchgehalten. Deswegen hat er dann alleine gearbeitet. Aber welchen Fall hat die auseinandergebracht?
Martys Bruder.
Okay, ich glaube, den Dialog hatte ich nicht. Schieß los.
Also, ich hatte irgendwas untersucht, wo dann irgendwie so ein Kommentar von kam, also aus einem anderen Tierreich, aus einem anderen Land quasi. Okay. Und Martin, du noch mal manchmal Briefe von seinem Bruder bekommt. Und der Fall, der die damals auseinandergebracht hat, war, dass Martys Bruder irgendwie verdächtigt wurde, irgendwas ganz Schlimmes gemacht zu haben. Und Marty meinte aber, er sei unschuldig, weil er aus fachlichen Gründen überzeugt war, dass sein Bruder unschuldig ist. Und Sonny hat ihm aber nicht geglaubt. Und das hat Marty halt so richtig abgefuckt. Weil Sonny gedacht hat, er wäre blind, weil das sich um seinen eigenen Bruder geht. Und er hat damit ja... Also erstmal genau ist er gegen Martys Bruder vorgegangen, aber er hat auch Martys Integrität als Detektiv damit in Frage gestellt. Und so kam es zu dem Schusswechsel. Also Marty hat nicht auf Sonny geschossen, um ihn umzubringen. Er hat ihn extra nicht umgebracht. Er hat so gut geschossen, dass er wusste, aber er wollte ihm wehtun, weil es hat ihn halt extrem verletzt, dass Marty ihm nicht vertraut hat.
Okay, genau so löst man zwischenmenschliche Konflikte.
Mit
also
Schüssen.
Erschießt bitte nicht. Also Menschen, mit denen ihr Konflikte habt, Freunde, so, erschießt die bitte nicht. Schießt die nur an.
Genau so.
Am besten noch so, dass keine Spuren da bleiben und so. Einfach mal Denkzettel, ne? Also die müssen ja auch mal verstehen, irgendwas, was sie euch angetan haben, ne? Das geht auch irgendwie mit Schnitten oder einer Schere oder sowas ins Knie oder so, ne? Seid kreativ.
Nicht. Ja,
don't try this at home.
Das haben die nicht so gut gelöst. Aber es passt auch irgendwie zu den beiden. Ja, genau. Das, und was hast du da noch so?
Also wie gesagt, ich bin alle Orte noch abgeklappert, die man abklappern konnte. Beim Hopdog zum Beispiel, da wo Sip seinen Laden hat, sein Diner, ist der Fliegenkerl weg. Den hat irgendwie die Polizei mitgenommen. Das wussten wir aber, glaube ich, schon bei Timothy, wo der uns das einmal erzählt hatte, dass der da von der Polizei abgeführt wurde. Es gibt ja auch nichts Neues über über das Insektenviertel.
Nee,
wo
leider
wir irgendwie
nicht
rausgefunden haben, dass da auf jeden Fall die Leiche verschwunden ist. Von, jetzt wissen wir es ja wahrscheinlich, Ibn Wessler.
Vielleicht kommt hier noch ein zweiter Teil oder sowas.
Ja. Zettel an der Tür ist auch weg. Da stand ja bei Sip, dass er Bugs nicht bedient, also Käfer, Insekten. Und ja, ich glaube, bei den anderen Orten gab es überall nichts Neues. Das hatte ich alles schon so lupenrein abgeklappert.
Ich Ich glaube, in Bubus Wohnung war plötzlich noch Ursula da und Bubu hat ein bisschen, haben wir die mal gesehen.
Ja, und schlafen Bubu mit offenen Augen, glaube ich.
Ja, genau. Ursula ist echt eine Erscheinung.
Ein Bär. Eine Frau von einem Bär. Ein Bär von einer Frau. Wir haben sozusagen Ursulas Pelz gesehen.
Sagt man dazu Pelz?
Weiter im Text.
Heutzutage auch noch? Okay. Ja, dann hatte ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Ich bin dann auch mal zu der Residenz dann gefahren, wo dann halt klar ist, letzte Örtlichkeit.
Hart Richtung Endgame.
Showdown hier.
Und man muss ja dazu sagen, Ibn Wessler ist der Boss dieser Unterwelt von Clawville. Und man kommt auf dieses Anwesen und das sieht man. Das ist einfach richtig jemand, der Kohle hat. Also ihr müsst euch das vorstellen wie eine riesige Villa.
Das sieht aus wie das Forum Romanum in vollständig.
Also. Auch zum Teil so eine Art moderne Architektur. Also wie man sich so vielleicht das Haus von so einem Industriemagnaten aus den 20er, 30er Jahren vorstellt. Ne, so ein bisschen Klassizismus, ein bisschen Jugendstil.
Der hat eine Rattenritterrüstung im Garten stehen, unter einem Pavillon.
Das ist eine Statue von einem Rattenritter.
Ach so, genau. Ah, stimmt, ja, genau. Ja.
Wir wissen ja, Ibn Wessler ist selber Spezies Ratte. Also es scheint irgendwie ein Vorfahr oder ein Vorbild von ihm zu sein. Aber ja, er kann sich sowas in den riesigen englischen Garten stellen, der sein Anwesen umgibt.
Was mich vor allem überrascht hat, ist, dass der Garten grün ist. Also der hat Farbe.
Ich habe da überhaupt nicht mehr drauf geachtet, auch wo du das eben erzählt hast über das Sanatorium. Ich habe da nicht mehr drauf geachtet. Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken mehr bis jetzt gemacht und ich bin gleich nochmal ganz gespannt drauf, was du für eine Erklärung hast.
Ich habe eine ziemlich simple. Aber
ja, lass uns das nachher machen. Also wir kommen erstmal zu dem Anwesen. Wir wissen ganz genau, also wir haben auch, glaube ich, Big Bertha die Zweite dabei und Lucy und wie sie nicht alle heißen, also alle Schießeisen von Martin. Also wir wissen ganz genau, darin kann es jetzt abgehen, heiß hergehen. Es ist irgendwie ganz klar, da wird wahrscheinlich Natascha sein, Albert Wessler werden wir erwarten und wen wir da noch so treffen. Und wir können uns, glaube ich, wenn wir uns dann das Anwesen so ein bisschen angeguckt haben und darüber so gefachsimpelt haben, Martin, dass hier echt ziemlich reiche Dude wohnen muss, können wir Richtung Eingang laufen und werden dort erstmal angehalten.
Vor dem Eingang stehen einfach so die Handlanger noch rum, die uns aber...
Gabriel und Archibald.
Die uns aber durchlassen. Also.
Aber wir kriegen schon einen Spruch gedrückt. Auch da wieder, wir haben uns mit denen schon beschossen gerade noch, ne?
Mhm. Die wollten uns umbringen und wir hätten die auch umbringen können.
Wir hätten das geschafft auf jeden Fall. Ja. Aber man merkt doch, da ist immer noch ein bisschen dicke Luft. Aber irgendwie tun die uns erstmal nichts. Die halten uns nicht auf. Die drücken uns nur ein paar Sprüche. Und Archibald ist natürlich Gentleman, wie immer.
Ja, ich meine, die sind ja auch Auftragsleute, ne? Also, ich glaube nicht, dass die da jetzt eine hohe eigene Motivation haben. Vielleicht ein bisschen mittlerweile, weil wir die so nerven, aber...
Ja, ich meine, wenn sie den Auftrag hätten, uns zu töten, können sie es jetzt halt tun. Auf dem Gelände von Ibn Wessler. Aber anscheinend haben sie ja den Auftrag, es nicht zu tun, uns durchzulassen.
Vielleicht ist es aber auch nicht clever, auf jemandes Grundstück getötet zu werden. Auch nicht bei Ibn Wessler am helllichten Tage mit Schüssen in der Öffentlichkeit. So, ne?
Vielleicht haben sie auch Angst, dass wir noch Unterstützung haben. Aber wir sind ja tatsächlich ohne Verstärkung unterwegs. Auf eigene Rechnung, ohne Backup.
Ich glaube, wenn du gerade ansprechen wolltest, so drinnen in der Eingangshalle hält uns Olivia auf.
Auch das ist eine richtig geile Szene. Also auch da überall Marmor, ein riesiger Treppenaufgang, wie man das so aus so Filmen kennt, wo dann links und rechts die Flügel weggehen und das Tageslicht durch so eine riesige Glasfassade den Treppenaufgang beleuchtet. Und da steht dann die schlanke, aufreizende Krähendame.
Du magst Vögel.
Ich mag Olivia, ja. Aber du auch, habe ich gehört.
Ja, Olivia.
Ich bin ja eher so Team Kolibri.
Ja, Olivia ist schon hot, ne? Also, ne, ganz in schwarz gekleidet, stilvoll, schlank und energisch warnt sie uns nämlich jetzt davor. Oder rät uns zu verpissen.
Aber richtig eindrücklich. Und anscheinend, weil sie sich Sorgen macht. Also es wird relativ deutlich, dass sie uns hier sagt, hier, Leute, ihr wisst nicht, womit ihr es zu tun habt.
Geht.
Und bevor wir das befolgen können, mischt sich schon die nächste Femme Fatale ein.
Ja, wer kommt da im Morgenmantel die Treppe runter? Mit einem Negligé.
Mehr ist es wirklich nicht.
Natascha, natürlich.
Ja. Mit ihren grünen oder smaragdgrün funkelnden Augen. Auch das ist ja der Farbtupfer, der uns komplett begleitet die ganze Zeit. Der uns ja auch bis in unsere Träume als Sonny verfolgt. Ja, da kommt die Treppe runter und fragt, was wir hier machen und was wir tun wollen. Und wir wollen ja eigentlich mit Albert Wessler sprechen. Entschuldigung, mit Ibn Wessler.
Ja, aber sie hat auch irgendwie gesagt, also wir haben sie auch darauf angesprochen, dann, dass hier so einiges schiefgelaufen ist und das mit den Leuten, die uns verfolgt haben und sowas. Und da sagt sie noch sowas wie, sie wollte das auf möglichst schmerzfrei oder irgendwie sowas lösen. Und ich war mir nicht sicher, ob sie, keine Ahnung, eben davon abhalten wollte, uns Leute auf den Hals zu hetzen oder ob sie wollte, dass sie uns möglichst schnell umbringen.
Man ist sich nach dem Gespräch nicht im Klaren, ob sie eigentlich hinter allem steckt. Das ist ja immer noch sowas, was so in der Luft liegt. Also wenn man vom Sanatorium zurückkommt und auf der Straße steht vor dem Hotel Atlas, ist auch das Selbstgespräch von Sonny so, ne? Er weiß einfach nicht, er glaubt immer noch, dass Natascha komplett unschuldig ist und von nichts weiß. Und das wissen wir irgendwie nicht, weil es fühlt sich schon so ein bisschen an, als würde sie trotzdem die Fäden ziehen. Aber who knows? Wie, das findet man nur raus, wenn wir mit einem sprechen? Mit Ibn Wessel. Aber auch da will sie uns, glaube ich, ein bisschen davon abhalten, ne?
Ja.
Vor allem, dass wir allein mit ihm sprechen können.
Genau. Aber da ist es schon zu spät. Dann kommt er raus, ebenfalls im Morgenmantel und
diese Ratte.
Ja. Und er bittet uns dann ins Schlafzimmer, wo wir mit ihm reden können. Ja.
Also auch da wieder so ein, wie man sich so einen exzentrischen, reichen Untergrundboss vorstellt, mit so einem Brokat, so Morgenmantel, einem, was hat er denn, hat eine Zigarre oder ein Whiskyglas oder beides?
Wahrscheinlich beides. Ja.
Also trinkend, rauchend, mit ja, tiefer Stimme, fragt er dann, was die zwei Detectives bei ihm möchten.
Vor allem, das ist ein natürlich ein sehr schönes Schlafzimmer und über dem Bett hängt ein sehr provokatives Bild von Natascha. Also nicht so eigentlich provokativ wie die Bilder, die jetzt im Bordell hingen, aber für etwas, was man sich so übers Bett hängt und wo man dann Besuch reinlädt, um da zu sprechen, schon ziemlich. Also die sitzt da wie so ein unschuldiges Kätzchen auf dem Bett und guckt irgendwie ein bisschen entgeistert und ist irgendwie eigentlich ziemlich nackt und hat da, glaube ich, nur so ein, keine Ahnung, mit irgendwas bedeckt sie sich die Blöße, aber
und es fehlt
eine Decke oder so. Ja, eine kleine Ecke im Bild.
Rechts unten, mit einer Signatur.
Dann wissen wir, das ist das Bild, was Albert gemalt hat. Ja. Also kein Wunder, dass er sich da in sie verliebt hat, wenn sie dafür Model oder da was verliebt hat, aber dass er sie anziehen fand.
Aber was man bis zu diesem Punkt einfach nicht checkt, und das habe ich auch bis zu dem Punkt nicht gecheckt, weiß sie, dass das nicht Ibn Wessler ist? Oder vermutet sie das auch, was wir auch vermuten? Weil wissen tun wir es noch nicht. Also ne, was ist eigentlich ihr... Weil so, wie sie uns ja auch jetzt gegenübergetreten war, kurz vorher, hatte man den Eindruck, sie würde uns trotzdem irgendwie davon abhalten. Vielleicht auch, weil sie mehr weiß, als sie uns mitgegeben hat.
Gleichzeitig hat sie uns ja in das Wochenendhaus bestellt, damit wir einen Teil dieses Gemäldes finden, was ja auf Albert Wessler hindeutet. Also irgendwie wollte sie auch, dass wir in die Geschichte von Albert Wessler reinschauen. Also ich denke, an der Stelle dachte ich auch schon so, sie hat es irgendwie... irgendwie wollte sie, dass wir da gucken. Irgendwas hat sie vermutet.
Was ist, wenn sie selber Horror an ihr Haus geschrieben hat? Wenn sie das erfunden hat, damit wir der Geschichte nachgehen? Hm. Weil sie eigentlich ihn überführen will oder was auch immer sie tun will. Weil sie es herausfinden will, weil sie halt das ahnt, aber nicht traut zu fragen.
Wäre eine These, ja.
Ja, man kann dann mit ihm sprechen. Man kann ihm verschiedene Fragen stellen. Er bleibt erstmal relativ allgemein. Und ich glaube, es gibt dann wieder eine Vernehmungsszene.
Ja.
So. Man merkt aber, dass diesmal irgendwie die Stakes ein bisschen higher sind, sag ich mal.
Weil er eine geladene Waffe hält und auf uns zielt.
Genau. Ja, er zieht plötzlich eine Waffe. Man merkt, okay, allein schon das Fragen und das, wir haben ihm mal mehrere Fälle schon gespiegelt, dass wir so ein bisschen, also was Sonny eigentlich die ganze Zeit macht, ist so mit so unschuldigen Kommentaren ihn so ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Na, manchmal fühlt man sich nicht wie man selbst. Und solche Dinge, ne?
Ja, wo ich mir dachte, ey, Sonny, ey, du spielst jetzt aber auch mit dem Feuer. Sag's doch gleich.
Und Ibn oder Albert oder wer auch immer, Wessler, sagt die ganze Zeit so, hey, was wollen sie eigentlich von mir? Auf was wollen sie hinaus? Und so, also der wird immer ungeduldiger und immer provozierter. Und ich glaube, das will Sonny auch. Und dann zieht er halt, wie gesagt, die Waffe. Mhm. Und bevor er das direkt auf uns schießt, können wir dann ins Gespräch einsteigen.
Was mir hängen geblieben ist, ist, dass er sich zum Beispiel gesagt hat, dass er sich extrem mit Ibn... Er behauptet, ihn lieb zu haben und dass er sich aber auch sehr mit ihm identifiziert hat. Und dann man kommt auch sehr schnell an einen Punkt im Gespräch, wo er selbst gerade gar nicht mehr weiß, als wer will er eigentlich angesprochen werden. Also der hat eine große Identitätsverwirrung. Er ist auch tatsächlich irgendwie zu Ibn geworden. Das ist wohl nicht mehr genau zu trennen. Was man auch noch herausgefunden hat, dass Albert seine eigene Mutter und die halt von Ibn umgebracht hat. Er sagt das auch, Albert hat unsere Mutter umgebracht.
Ich glaube, ich habe das gar nicht rausgefunden. Echt? Na, auch da ist ja wieder so, dass man ihm verschiedene Fragen stellen kann, auf verschiedenen Wegen.
Was hast du denn rausgefunden? Also er hat die Mutter
tatsächlich umgebracht. Tatsächlich nichts Besonderes, was ich nicht gewusst hätte. Tatsächlich ist er auch bei mir die ganze Zeit auf diesen Punkt rumgeritten. Dieses, versteht ihr nicht? Es gibt Ibn gar nicht. Ibn und ich, das ist eins. Ne? Also es gibt, er sagt, es gibt praktisch diesen Bruder gar nicht. Und es gab den auch nie. Es gab immer nur die beiden. Wo wir es ja wissen. Wir wissen von der Leiche. Wir wissen, dass es zwei gegeben haben muss. Und in dem Moment weiß man dann auch, das muss Albert sein. Mhm. Also der ist einfach so durch. Der ist so teilweise auch überzeugt von dem, was er erzählt. Oder zweifelt halt so stark dran, dass es anders sein könnte. Man merkt auch, dass ihn das irgendwie überfordert. Also es ist auch, finde ich, so vom Sprecher gut gemacht. Man nimmt das schon mit. Und er wird immer zittriger. Je mehr Fragen wir ihm stellen, desto mehr zittert die Waffe und so. Und desto eher hat man den Eindruck, okay, gleich schießt er. Gleich schießt er.
Und er redet auch über Natascha. Und zuerst kommt eine große Bewunderung irgendwie durch, eine Vergötterung, eine Idealisierung. Also sie ist halt die Retterin für ihn, eine Heilige. Aber dann schwenkt sich das auch so ein bisschen. An irgendeinem Punkt hat er gesagt, dass er würde sie hassen. Also zumindest bei mir hat er das dann irgendwie gesagt.
Ich habe das so in die Richtung interpretiert, auch diese Abhängigkeit, ne, die er davon spürt. Dass er so abhängig von ihr ist, dass er diese Obsession auch ihr gegenüber entwickelt hat. Ich meine, er war ja vorhin im Sanatorium. Vielleicht ist er ja wirklich gut aufgehoben gewesen. Vielleicht, der braucht ja auch anscheinend Hilfe. Und dann kommt sein Bruder auf die Idee, mal mir mal was. Mal mir mal Natascha. Und sein Bruder hat ihm im Endeffekt eine Situation ausgesetzt, in der er vielleicht gar nicht sein wollte. Ne? Jetzt mal positiv für ihn gesprochen. Aber ja, dass sich da so eine Hassliebe entwickelt. Er hasst sie und er liebt sie zugleich. Er hasst sie, weil er sie liebt und nicht ohne sie kann. Und vielleicht auch für sie das alles getan hat, so ein bisschen. Ne? Eben aus dem Weg geräumt, weil er mit ihr zusammen sein wollte.
Und ich glaube, wie gesagt, das ist für ihn zum einen ihre Vergangenheit, aber vielleicht kann er schwierig war, aber vielleicht konnte er dann jetzt auch nicht ausblenden, einen Teil von ihm auch nicht ausblenden, dass sie eben geliebt hat und nicht ihn, dass sie ihn eigentlich doch nicht wirklich sieht, dass er eigentlich doch nicht wirklich existiert, sondern dass eben existiert, was er ja auch so wollte, aber es ist natürlich...
Was jetzt ja faktisch auch so ist, weil für alle ist er eben. Der komische eben, der sich anders verhält.
Ja, ich dachte eigentlich, es läuft gut. Aber irgendwie war klar, gleich löst sich hier ein Schuss.
Und das passiert auch dann. Peng. Es löst sich ein Schuss. Und Ibn bricht zusammen, oder Albert? Aber wir haben nicht geschossen.
Sondern Natascha.
Ja, Natascha mit dem rauchenden Colt in der Hand schießt Albert Wessler einfach über den Haufen.
Ah ja, was er noch erzählt hat, das war aber auch noch wichtig, auch zu der These mit den Farben. Er hat vorher noch gestanden, dass er das selbst geschrieben hat, zumindestens.
Den Brief oder das Hor?
Das Hor.
Ah, okay.
Er sagt auch Hass und Liebe und alles ist eins und irgendwie sowas. Also.
Das habe ich auch, glaube ich, voll überhört, dass er da noch, sage ich mal, auch gestanden hat, dass er das war. Was aber natürlich dann ja die ganze Geschichte noch konsistenter macht. Ne? Was auch das Bedrohungsgefühl von Natascha dann auch doch wieder klarer macht. Aber ich glaube trotzdem, dass sie ein bisschen was wusste von der Situation.
Und ich meine, sie wird ja jetzt auch nicht umsonst mit einer Waffe hier reingegangen sein, um zu gucken, was ja gerade passiert.
Also er hat uns quasi das Leben gerettet, aber stand kurz davor, das hat man einfach auch gemerkt, wie einem das Spiel das vermittelt hat, uns halt wirklich über den Haufen zu knallen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach, Martin steht neben mir, zur Not löst er das Problem. Aber umso besser, wir haben unsere Hände nicht schmutzig gemacht.
Und Martin ist auch nichts passiert oder so.
Das stimmt. Ja. Wir kommen beide da lebend raus, weil Natascha uns mehr oder weniger ein bisschen gerettet hat vor Albert. Aber sich selbst auch ein bisschen gerettet hat. Und auch ein Problem für sich erledigt hat.
Ja, sie sagte auch irgendwie, dass sie wäre sehr verwirrt gewesen und irgendwas wäre falsch gewesen. Wie immer auch, war auch ein bisschen undurchsichtig. Man weiß bei ihr nie, was sie wirklich denkt, um echt zu sein.
Also ne, sie signalisiert uns praktisch, dass sie auch von nichts wusste, dass das jetzt für sie ein Geständnis war, glaube ich. Ne? Ja, das kann man halt glauben oder nicht. Aber ja, also wir als Spielercharaktere zumindest, also als Sonny und Marty, nehmen das ganz positiv eigentlich auf. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wie konntest du den erschießen? Wir wollten den ja festnehmen oder sowas und ihm der gerechten, rechtsstaatlichen Strafe zuführen, sondern das ist, sage ich mal, so die Lösung, mit der alle irgendwie klarkommen.
Es ist ja auch unwahrscheinlich, dass irgendjemand aus dem Verbrecherclan dann tatsächlich Rache ausgerechnet an ihr nimmt oder so. Ja, es ist irgendwie so die Save-the-Day-Lösung.
Und was auch direkt passiert ist, wir sind gar nicht alleine. Auf einmal ist die halbe Polizei von Clawville nämlich vor Ort, weil Monica, unser Schutzengel, das so ein bisschen auf dem Schirm hatte, was wir tun und anscheinend die Kavallerie gerufen hat und von Chief Bloodboil bis zu Bosco und Monika sogar selbst auch, auf einmal die Polizei auf da ist und das Grundstück sichert und die können wir dann auch gleich alle noch treffen.
Ja, genau.
Archibald und Gabriel werden verhaftet. Bosco steht dann davor wie so ein kleiner Terrier, der den Erfolg feiern kann und wedelt mit dem Schwanz.
Genau so, genau das ist passiert.
Und Gabriel ist nur voller Hass und Spucke und Galle und Archibald wie immer der Gentleman, der sich bedankt und sich irgendwann ansprechen wird.
Ja, natürlich. Aber sehr professionell. Ja. Der Polizeichef ist auch ist eigentlich dann auch ganz froh. Der hat uns offensichtlich auch unser Ding machen lassen, weil er sich gedacht hat, dass das irgendwo hinführt, was interessant werden könnte. Und ja, die schicken Police ist wieder vereint.
Also das typische Gespräch, wie man das aus solchen Filmen oder Serien kennt, so, ne? Wie konntet ihr das machen? Das war außerhalb des Gesetzes und ihr habt euch keine Verstärkung geholt und ihr wart nicht beauftragt und morgen will ich einen Bericht von euch sehen. Und mehr Konsequenzen gibt's halt nicht.
Mhm. Ja, wir finden dann auch auf dem Grundstück Phil Marlowe.
Der versteckt sich im Schatten des Rattenritters. Also ihr erinnert euch vielleicht, der Privatdetektiv, der von Natascha angeheuert wurde, um den Fall eigentlich zu lösen. Und der das irgendwie nicht geschafft hat und deswegen an uns der Fall weitergegeben wurde. Und wir wundern uns ein bisschen, was macht denn der jetzt hier? Er hatte keinen Auftrag mehr von Natascha eigentlich, aber irgendwie ist er im Schlepptau der Polizei oder mit uns hier aufgetreten. Und das ist was hier angetanzt. Und dann ist das ist auf jeden Fall was Sonny und Marty irgendwie stutzig machen. Und die fragen ihn direkt so, was machst du denn hier? Schattest du uns? Und anscheinend tut er das.
Aber er sagt nicht für wen, nicht warum. Nicht, aber ich dachte mir nur, was ist denn da los? Ne? Also ich hatte das nicht gecheckt. Ich habe es auch jetzt gerade, wir haben uns das gerade nochmal angeschaut, habe ich das erst nochmal gecheckt, dass der uns die ganze Zeit beschattet hat. Und ich dachte zuerst im Auftrag von Natascha.
Ja, hätte ich auch gedacht.
Ob es möglich gewesen wäre, weil er uns ja auch die Liste übermittelt hat, wo er angeblich sich nicht rangetraut hat. Ja, nee, Pustekuchen. Er wusste, hat uns die Liste gegeben, hat uns verfolgt, sollte nicht eingreifen. Ich meine, wir wären ja fast getötet worden von den Handlangern von Frau Zeivers und mehrere Schießereien und so. Ja. Und aber er sagt nicht, wer ihn beauftragt hat. Er sagt jetzt nicht, das war hier die Natascha. Deswegen frage ich mich, ob das nicht vielleicht doch irgendwie die Ex-Frau war.
Er sagt sowas wie, ich sollte sicher gehen, dass euch nichts passiert. Und das wäre natürlich möglich, dass das Molly ist. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, was hat uns Filmer gegeben? Der hat uns diesen Ausriss aus einem Buch von Madame Cybers gegeben, wovon wir angenommen haben, das muss ja Natascha gehört haben. Wir haben mit Natascha da aber nie drüber geredet. Nee. Und warum soll Natascha das tun, wenn sie mit dem Untergrundboss zusammen ist? Vielleicht hat Molly das rausgerissen, mitgenommen und über Filme uns zukommen lassen.
Aber warum, was hat Molly plötzlich damit zu tun? Ich meine, vielleicht erfahren wir es auch einfach nicht, aber es wird so ein bisschen angedeutet.
Ja. Ich meine, das Spiel lässt viele Enden offen. Also vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, darüber zu sprechen, weil wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Also wir können nochmal mit den wichtigsten Personen, die wir so über den Weg gelaufen sind, können wir nochmal reden. Alle auf diesem Grundstück. Natascha steht auch nochmal kurz mit vor dem Haus. Wie gesagt, Bloodboy, Monika, Timothy, der Journalist, der irgendwie auch am besten nochmal die Story als Erster haben möchte, exklusiv.
Ja.
Mit Bosco können wir reden. Olivia steht da noch rum, die uns auch sagt, ich habe euch doch gewarnt. So. Und ja, ist nochmal ganz nett, irgendwie mit allen nochmal ein Wort wechseln zu können und noch so ein paar Kommentare zusammen mit Marty über deren Aussehen zu machen oder so. Ich fand's schade, dass die zwei Stachelschweinchen nicht da waren.
Ja, die mochte ich auch. Ja,
Phyllis und Roy. Und Phyllis, ja. Und ja, und im Prinzip Case closed. Wir haben rausgefunden, dass Albert Ibn Wessler getötet hat, dass er seinen Platz eingenommen hat, dass er herausgefunden hat, was Nataschas Vergangenheit war.
Wir wissen, wer die Drohbotschaften an Natascha formuliert hat, nämlich Albert Wessler.
Wir wissen jetzt auch, wer Deborah getötet hat. Auch das muss Albert Wessler gewesen sein.
Ja, wobei ich mich, wahrscheinlich hätte uns Deborah, ich frage mich, ob Deborah uns den diesen Teil aus dem Gemälde hätte übergeben sollen.
Ich vermute.
Genau, es hieß ja, ich glaube, die hätten damals auch so einen Kommentar gemacht, dass sie irgendwas beschützen wollte oder irgendwie sowas. Also ich nehme mal an, die hätte uns in dem Haus nur noch mehr Spuren gegeben. Ich bin mir nicht sicher.
Aber warum war Deborah nackt? Fällt mir gerade so auf. Die ist ja nackt gewesen, wo sie ermordet wurde.
Seltsam.
Das ist schon seltsam. Das ist
wirklich seltsam.
Und der Schuh von ihr stand ja auch draußen. Hat jemand ihre Kleider geklaut? Also ich meine nicht so mit offenen Punkten. Also ne, so richtig über den Mord von Deborah wissen wir nichts.
Das stimmt, ja. Irgendwie kriege ich das gerade auch nicht zusammen.
Und die Frage ist ja, würde Albert das tun oder schickt er seine Gorillas für sowas? Ne? Also sind das Archibald und Gabriel gewesen, die zum Beispiel sowas erledigt haben. Die sollten ja auch uns erledigen.
Ich meine, sie hatte ja auch diese Karte von diesem Bordell in ihrer Tasche. Ich weiß nicht, ob das auch so eine ganz perfide...
ein Hinweis war vielleicht?
Ja, oder ob die da auch... Vielleicht hatte sie auch da auch mal gearbeitet oder so. Ich weiß es auch nicht. Und er wollte quasi das... das hat ihn irgendwie getriggert oder so. Ich weiß es nicht, warum er sie dann ausgezogen hat. Aber er hat ja auch auf ihren Körper...
vorgeschrieben, ne?
Mit. Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht war sie deswegen nackt, weil er diese krasse Botschaft an Natascha übermitteln ja, das wollte. Kann sein. Dass er sie damit noch mehr...
Stand wirklich vor auf ihrem Körper?
Ich meine?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder? Weil ich habe auch gerade überlegt, der hat ja auch seinen Bruder vielleicht nicht selber umgebracht. Dafür hat er vielleicht seine zwei Handlanger gehabt. Hm? Auch Sip meinte ja, dass die zwei zu ihm kamen mit einem Leichensack, den er verschwinden lassen sollte.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht hat er das auch machen lassen. Aber ich glaube, das stand auch auf...
Es kann natürlich auch sein,
dass... Ich glaube, sie wurde genutzt, um die Drogen zu verstärken. Und der ist ja offensichtlich sehr...
Hat auch geklappt. Ja. Aber es kann auch natürlich sein, dass wir Hinweise nicht gefunden haben. Wir haben das Spiel nicht vollständig gelöst. Also das weiß ich. Das gibt da so eine Statistik. Da kann man dann gucken. Also mir ist es nicht gelungen, alle Sonderhinweise zu finden und alle Bücher und sowas. Ist dann halt so. Aber ich weiß nicht, ob so ein... Tipp, ob man über sowas nicht stolpern kann, wenn es den gibt im Spiel. Oder ob man jetzt, ob sie es einfach offen gelassen haben an der Stelle. Wir wissen nicht so richtig, also ne, wenn wir über offene Renten reden, wir wissen nicht so richtig, was jetzt eigentlich mit der Herkunft von Natascha? Ist sie Teil des der Königsfamilie aus Slowenien?
Du hattest ja mal gesagt, mit Blick auf die deutsche auch Geschichte, dass es tatsächlich mehr so war, oder die Zarenfamilie, dass da tatsächlich...
Es gab das Gerücht, dass in den 20er Jahren, glaube ich, eine Zarenstochter diesem Attentat auf die Zarenfamilie entkommen war und in Deutschland aufgetaucht ist, dann als Tänzerin oder sowas. Und das könnte eigentlich die Geschichte sein.
Ja, vielleicht ist es halt einfach nur, naja, dass hier nicht jede Geschichte aufgelöst wird, sondern es gehört einfach zu ihrer Background-Story. Ja. Aber das klingt einfach nach einer Anlehnung daran. Aber hat mich auch gewundert, dass das nicht nochmal aufgegriffen wird. Auch das mit dem Hive, also mit diesem Insekten-Ghetto, dass da die Gewalt und die Ungerechtigkeiten irgendwie nicht nochmal aufgegriffen werden. Aber ich meine, es ist einfach da. Man muss es vielleicht ja auch nicht alles erklären. Das ist einfach Teil der Geschichte.
Aber guck mal, den Teil der Geschichte zum Beispiel, warum es Matjev Sonny geschossen hat, hast du noch erfahren, weil du an einer bestimmten Stelle im Spiel dann nochmal auf ein Bild geklickt hast oder sowas und die beiden drüber geredet haben.
Ja.
Das meine ich. Es können solche Informationen sein, die mir halt dann irgendwo durchgegangen sind, weil ich vielleicht ein Objekt nicht gesehen habe.
Und ja, die ins Bein durchgegangen sind, weswegen wir nur mutmaßen können.
Deswegen spielt es vielleicht dann nochmal selber. Auch wenn wir euch natürlich jetzt den Twist verraten haben.
Ja. Aber ich, ja, keine Ahnung. Aber ich fand es jetzt auch nicht, ich weiß nicht, insgesamt hat mir das Spiel so gut gefallen, dass auch das, wenn ich das Ende jetzt eigentlich ein bisschen schwach oder ein bisschen schnell fand, ich dachte, da würde noch ein bisschen mehr Wirbel gemacht werden oder noch ein bisschen mehr Enten aufgegriffen. Ich fand's okay. Es ist halt ein knackiges, relativ kurzes Spiel. Das kriegt man in, keine Ahnung, 6-7 Stunden durch.
Es stellt einen auch nicht vor Herausforderungen, auch nicht, sag ich mal, von Skill oder Spielmechaniken. Also dieses Schießding, das hätten sie sich komplett sparen können. Also vor allen Dingen, wenn es dann bedeutet, ich musste auch so ein Auto schießen zweimal, was dann alles automatisiert abläuft. Die Vernehmungssachen waren jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, okay, es war super schwierig oder spannend und das war ein Erfolgserlebnis, die richtige Schlussfolgerung gezogen zu haben. Das hat einem das Spiel schon ziemlich serviert. Aber so die Geschichte, so Schritt für Schritt mitzuerleben und rauszufinden und vielleicht schon vor den beiden Hähnen seine eigene Schlussfolgerung zu finden, das war schon cool. Mhm. Und gerade weil da so viel drinsteckt. Ne? Auch die ganze Backstory mit den Royalisten und den Separatisten. Es ist alles nicht Teil unseres Falls, aber es ist Teil dieser komplexen Gesellschaft, in der das Ganze stattfindet, wo ich irgendwie Bock habe, eigentlich mehr drüber rauszufinden, wie sich das noch entwickelt.
Da kommt bestimmt noch, also ich schätze, da kommt noch ein weiterer Teil. Das ist auch eigentlich ein tolles Setting. Ich finde übrigens auch, das wäre ein super Setting für irgendwie ein Pen und Paper oder sowas. Ja. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Weil es ist
Möglichkeiten.
Genau, es ist komplex, aber gleichzeitig auch nicht überkomplex, es ist zugespitzt.
Und es ist nah genug an unserem Leben und unseren Gesellschaften und den Sachen, die uns so umtreiben, um irgendwie ja da einen Zugang zu finden, ne? Und sich irgendwie bewegen zu können in der Welt, auch wenn man sich dann als humanoides Tier dort bewegt, aber die Konzepte, die kennt man alle.
Wir haben noch eine Post-Credit-Scene bekommen und eben gesehen.
Also genau, also ne, man spricht da mit allen und dann wird irgendwann das Ende getriggert, wo man dann weiß, okay, jetzt habe ich es geschafft. Und dann laufen ganz viele Credits durchs Bild. Auch nochmal eine denkwürdige Anspielung darauf, irgendwie, dass während der Dreharbeiten, glaube ich, 200 Tierarten ausgestorben sind offiziell.
Und die werden dann nochmal genannt. Also das,
Dreharbeiten habe ich gesagt, ne?
Während also der Spielproduktion. Genau. Ja, es waren ja quasi wie Dreharbeiten.
Also wird nochmal darauf hingewiesen, gerade weil das ein Spiel mit Tieren als Protagonisten ist, dass halt es bedrohte Arten auf der Welt gibt. Finde ich irgendwie einen ganz netten Twist. Ist auch vor allen anderen Credits oder sowas wird das abgespielt. Dann nochmal zu sensibilisieren. Es werden Fotos gezeigt aus der Produktion, wo man dann auch die Schauspieler sieht, die praktisch für die Tiere mit Menschenkörpern dort Modell gestanden haben, was ziemlich witzig ist. Die findet man dann auch unter so einer Extra-Rubrik, die es im Menü gibt. Also findet man, glaube ich, auch alles online. Ja, wer sich das mal angucken möchte, wie das aussieht. Ist eine ganz nette Sache. Und dann, ja, gibt's noch mal eine animierte Szene.
Ja, und zwar, wir sind wieder in Sonnys Büro und jemand kommt rein. Die nächste Dame, die eigentlich aber gar nicht so viel von uns möchte, nämlich Natascha.
Ja, also wir sitzen da mit Whisky und Zigarre und irgendwie haben ein gesprungenes Foto in der Hand, nämlich das von Molly am Strand. Das heißt, wir trauen über unsere Ex-Frau. Und dann kommt sie wieder, die Natascha. Man kann es ja nicht vermeiden. Und da wird nur ein bisschen gequatscht. Und letztlich geht es nämlich darum, dass er anscheinend sich die ganze Zeit fragt und sie errät das so ein bisschen, warum hat sie mich verlassen? Und sie sagt sowas wie, sie hat das für dich getan.
Ich glaube, ich glaube, er hat sich immer noch gefragt, warum sie ihm das nicht gesagt hat, dass sie in einem Bordell gearbeitet hat.
Ach so.
Und ich glaube, darauf war die Antwort bezogen, dass sie das für ihn getan hätte.
Aber wir wissen immer nicht, warum Molly weggegangen ist oder und ihre Tochter mitgenommen hat.
Nee, das wissen wir immer noch nicht tatsächlich. Keine Ahnung.
Das ist schon frech.
Oder ist es doch so, wie du gesagt hast? Also ich weiß, wie gesagt, immer, ich weiß sowieso nicht genau, warum er sich daran so aufhängt, aber ja, keine Ahnung. Also vielleicht kommt das noch.
Aber ne, sie kommen so ins Reden und Natascha sagt so, ne, ich habe Molly immer beneidet. Weil sie hat irgendwie den Good Cop gefunden und ich nicht.
Den Nice Guy. So,
ja, sie hat sich in Good Cop verliebt und Nice Guy verliebt und ich mich in das genaue Gegenteil.
Und dann sagt es, oh nee, natürlich so, ich bin kein Gut. Ich bin nicht gut.
Tja, und das Letzte, was passiert, ist, dass Sonny nämlich noch eine Sache, die er seit dem ersten Screen mit sich rumträgt, noch erledigen will, nämlich die letzte Zigarette.
Und dafür gibt Natascha ihm Streichhölzer.
Also sie wirft es ihm zu, ja.
Und auf dieser Streichholzschachtel steht eine Nummer, wo drauf steht Call Me.
Also erstmal auf dieser Streichholzschachtel auf der einen Seite ist irgendwie eine Werbung für irgendwas, ich glaube den Xar-Club. Und Sonny guckt sich das gar nicht genau an, der wirft es einfach in den Papierkorb. Und dann zoomt die Szene langsam an diesen Papierkorb und dann sehen wir nämlich, dass auf der Rückseite was gestanden hätte.
Ja.
Call Me. 555.
223. Wow. Wir haben das Spiel nochmal neu gestartet.
Ja. Das haben wir gerade eben noch gemacht, weil wir dachten, ja Moment, da rufen wir doch jetzt mal an.
Ja. Und da hebt tatsächlich jemand ab.
Und wir haben sie die ganze Zeit gefragt, okay, was ist das? Ist das vielleicht ein Hinweis von Natascha auf Molly? Ist das endlich der Kontakt zu ihr, ne, dass er sie wieder treffen kann? Vermutlich nicht.
Ich weiß es nicht genau. Also zuerst dachten wir, es hebt jemand ab und sagt aber nichts. Und dann dachten wir zuerst, ja gut, hat sich erledigt. Aber wenn man da länger drin bleibt in der Szene, dann kommt nochmal das Lied, was Natascha in ihrer Show singt. Und ich weiß nicht, ob das ein Hinweis darauf ist, dass das Nataschas Nummer ist oder ob da jemand gerade in Nataschas Show sitzt. Die hatten ja kein Handy. Eben. Also ich weiß es nicht genau, aber fand ich interessant, dass man da tatsächlich noch anrufen konnte.
Also ich hätte es jetzt so interpretiert, dass tatsächlich einfach Natascha sozusagen mit ihm nochmal anbandeln wollte. Weil sie vielleicht auch weiß, dass er nicht der Good Cop ist. Und sich auch irgendwie ein bisschen in ihn verliebt. Das war die ganze Zeit so ein bisschen die Femme Fatale, die ihn da um Finger wickelt und so. Das hat das Spiel irgendwie nicht so richtig geschafft, so hundertprozentig rüberzubringen, fand ich. Aber jetzt, das würde ich dahingehend interpretieren, dass das schon so ein bisschen die Idee war, dass die beiden vielleicht so mit anbandeln und jetzt zum Schluss, wenn es denn passieren könnte, er praktisch, ohne es zu wissen, aus Versehen wegwirft, sozusagen.
Vielleicht war das auch die Streichholzschachtel, die sie irgendwann mal eben Wrestler gegeben hat oder irgendwas, ich weiß es nicht.
Jetzt steht auf einmal Sonny in irgendeinem Buch von Madame Sonny.
Ja, genau. Was ist deine Theorie mit den Farben?
Du, wie gesagt, bis jetzt habe ich mir darüber gar keine Platte mehr gemacht. Ich kann es ja nochmal mit ein bisschen anders vorgehen. Was war denn farbig? Farbig war eine Neonleuchtreklame auf dem Zarklub. Farbig sind die smaragdgrünen Augen von Natascha. Also irgendwie alles, was mit Nataschas Umfeld zu tun hat.
Ja, die Botschaften an ihrem, die Drohbotschaften in ihrem Haus waren farbig. Beim Bund das
Der Schuh tatsächlich, der vor dem Haus stand, war gelb. Mhm. Vor dem Wochenendhaus, also wo Deborah ermordet wurde.
Ja, dass ein Bild in diesem Sanatorium war bunt, ein anderes von Albert Wessler auch. Vor allem auch die Pflanzen in dem Garten des Anwesens von Ibn Wessler, die waren auch bunt.
Dann Maddie, erzähl.
Es passt aber nicht mehr so ganz zum Schuh. Also entweder ist es natürlich einfach nur ein optisches Stilmittel, da mal hier und da was hervorzuheben, wie ganz am Anfang auch schon vermutet, wie Sin City oder so das macht. Aber weil er auch so gesagt, weil das Ding heißt ja Painted Red, so. Und er hat, Ibn Wessler sagt ganz, also das sage ich auch schon Ibn, Albert Wessler sagt ganz am Ende ja auch so, ja, Hass, Liebe, liegt alles so nah beieinander, bla, ich habe die Nachrichten da drauf geschrieben. Und ich glaube, das steht einfach für etwas Reines, Unverfälschtes, Echtes in dieser Welt, die so von Täuschungen und Intrigen durch oder auch Gleichgültigkeit durchzogen ist. Ist meine Theorie einfach so ein bisschen. Also sei es halt diese Nachrichten, die in Hass da dran gepinselt wurden oder die grünen Pflanzen, die für die wuchernde und echte irgendwie Natur stehen, die Bilder, die gemalt wurden, auch in einer gewissen Emotionalität vielleicht, aber keine Ahnung. Das mit dem Schuh passt da nicht ganz, aber gut, die wird sehr Angst gehabt haben, als sie ihn verloren hat. aber irgendwie dachte ich dann so, und es, wie gesagt, es heißt ja auch Painted Red, also auch mit der Farbe, und am Anfang wurde beklagt, dass die Farbe verloren geht. Vielleicht ist es, steht das irgendwie, ja, für Natur, für was Echtes. Für etwas Pures, wo wir wieder hin zurück sollten, keine Ahnung. Hat auch in Nataschas Augen, ich weiß es nicht. Ich meine, Natascha, die sind nicht echt, aber die sind, also die rufen etwas hervor. Das ist aber nur so eine, das ist aber nur so eine Theorie, ich weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht ist es doch einfach nur hübsch.
Ich gucke auch gerade nochmal nach in meinen Notizen, wo ich mir alles Farbe notiert hatte. Und tatsächlich waren die Schuhe gelb. Mhm. Es stand auch übrigens Hor auf dem Körper von der toten Deborah. Mhm. Ja, also finde ich eine spannende These. Ich hätte halt gesagt, so alles, was Ibn Wessler in irgendeiner Form halt mal angefasst hat.
Vielleicht auch,
ja. Farbe, ne? Also, wo er sich bewegt hat, wo er sich aufgehalten hat. Warum das so ist bei ihm, keine Ahnung. Vielleicht, weil er als Künstler das kann oder da irgendwie eine Ausstrahlung hat, aber so richtig klar ist es mir tatsächlich nicht.
Spannend, das könnte auch sein.
Weil letztlich, wenn er vielleicht Deborah getötet hat, ist vielleicht auch zu erklären, warum der Schuh gelb ist, der draußen steht, warum das Hoa blutrot ist. Was er drauf geschrieben hat. Also richtig passend ist das halt auch nicht. Weil warum soll das so sein mit dem Rasen? Hat er den gesät?
Deswegen ist es vielleicht auch wirklich einfach nur hübsch. Aber die These finde ich auch cool. Dass er in dieser grauen und düsteren Welt, auch wenn er gefährlich ist, da doch irgendwie bunte Spuren hinterlässt. Ich weiß auch nicht. Ich frag mich, ob die Wildnis bunt ist.
Oh.
Vielleicht, ne?
Alles das, was
das Urbane.
Instinkt getrieben ist.
Ja.
Alles, was tierische Elemente wieder zurückholt. Ne? Natascha hat vielleicht auch so diesen Instinkt, so.
Stimmt, vielleicht animalische. Ist es nicht das pure und verfälschte, sondern das Animalische. Was ja nah beieinander liegen kann, je nach Definition, ne? So. Das
macht natürlich auch mit dem Rasen nicht so viel Sinn, aber,
ja, auch geht, das ist in Natur. Ja.
Da macht der Schuh immer noch keinen Sinn, so richtig. Obwohl, vielleicht hat er sie vor dem Haus abgepasst oder sowas.
Hä, hey, ich meine, keine Ahnung, sie hat den Schuh verloren, als sie mit Todesangst auf der Flucht, wie Beutetiere es tun, in das Haus gelaufen ist.
Übrigens, spannende Sache, ich habe über Weihnachten, weil wir gerade die ganze Zeit über das Wort auch sprechen, viele Dokus gesehen. Was mir aufgefallen ist, das habe ich sogar mit Verwandten diskutiert, es wird gar nicht mehr so von Raubtier gesprochen. Das Raubtier, das dann seine Beute holt, sondern sind jetzt Beutegreifer.
Ach, wirklich?
Man versucht also aktiv diese Rolle, die Raubtiere oder halt Beutegreifer in so einem Ökosystem haben, glaube ich, aktiv zu normalisieren damit. Ne? Dass man auch sagt, okay, auch die Wölfe und die Bären in irgendeinem Nationalpark, da ging es nämlich um Yosemite, spielen halt dort eine Rolle und sind Teil des Ökosystems. Und die einfach zu bejagen und irgendwie dieses Raubtier, Predator, und wir sind ja Teil dieser Einheit auch, dieses da praktisch ausschließen zu wollen aus dem Ökosystem, führt halt auch zu Problemen. Die gehören dazu.
Das ist ja eine Reduzierung auf die Gewalttat quasi. Ja. Also das Raubtier.
Das macht es ja auch auf eine Form moralisch anrüchig oder illegal sogar, dass die einfach nur das tun, was sie von der Natur aus tun, nämlich sich von Tieren zu ernähren, weil sie das zur Ernährung brauchen und damit auch Bestände ja auch kontrollieren können und sowas. Ne? Also es ist ja alles, es funktioniert ja alles zusammen. Mhm. Und das fand ich mal nochmal ganz spannend, ein Aspekt, weil das ja jetzt irgendwie nichts mit Chicken Police direkt zu tun hatte. Aber ich auch spannend finde, dass das Spiel ja genau das macht, diese Frage nämlich zu moralisieren. Nämlich den tierischen, animalischen Instinkt, den ja Tiere einfach von Natur aus haben, an der Stelle als eine besondere Form von Verbrechen ansehen. Wenn das Tiere praktisch nicht als Beziehungstat tun oder weil sie einen Raub verdecken wollen, sondern weil sie tatsächlich als Tiere handeln. Das ist ja genau diese Einheit, in der Sonny und Marty sind, wo praktisch dieser instinktgetriebene Raubtierzug, sage ich jetzt mal bewusst, zum Tragen kommt. Das ist ja die Einheit, die Verbrechen untersuchen die ja, wo man glaubt, dass ein Tier ein anderes Tier tötet, weil es ein Raubtier ist und das seine Beute ist.
Hm. Ja, aber das macht ja auch so ein bisschen die Grundfeste unserer Zivilisation aus, dass wir uns Regeln auferlegen und unsere Instinkte zurückfahren, damit wir friedlich miteinander leben können.
Aber gerade bei Tieren, die davon ausgehen müssen, dass sie instinktgemäß handeln.
Also wenn du Hobbs fragst, würde der wahrscheinlich sagen, das ist ja genau dasselbe.
Nee, das sehe ich ganz anders. Ja, vielleicht ist es dann so das, was wir kennen mit Mord, ne? Dass da diese Hinterlist, zumindest im deutschen Recht, von Rolle spielt, diese Heimtücke, die man dafür machen haben muss, das Geplante, ist ja auch nicht so unbelastet, aber dennoch spannender Gedanke.
Auf jeden Fall, ja.
An sich ein super spannendes Spiel. Also war mal cool, mir eine Detektiv-Story zu spielen. Fand ich viel spannender jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, als die Odyssee in
Road 96.
Genau, wie hieß das Land?
Petria.
Petria, da war mir jetzt Clawville tatsächlich lieber. Die Charaktere fand ich super, auch allein durch die Sprecher, durch die englischsprachigen Sprecher. Das ist einfach so viel Werf, die in der Stimme haben, so viel Emotionen, die auch mit reinlegen können. Das macht das alles irgendwie erlebbarer und filmischer, als das die meisten anderen Spiele bislang gemacht haben.
Und die Musik war auch hervorragend. Ja. Also eigentlich kannst du da den Startbildschirm anmachen und lässt das den ganzen Tag laufen. So, also während du Besuch hast oder so. Beim Dinner.
Ja, das Spiel hat mich rundum überzeugt.
Ja, wow, was? Ist das da Thomas Seal of Approval?
Ja, ich habe ja meistens... Natürlich ist es kein Spiel, wie es ein Spiel ist. Ne? Oh, also wenn ich drüber meckere, dass irgendwie andere Spiele keine Mechanik haben, müsste ich das ja auch tun.
Ja.
Und es ist natürlich nicht so, dass mich das vor irgendeine Herausforderung gestellt habe, aber es war einfach ein netter, interaktiver Film. Hm. Und dass das funktioniert als Spiel, ist ja schon mal gut. Also die meisten Spiele, die das probieren, das funktioniert halt nicht, weil es dann zu beliebig ist. Ja, wirklich so eine Art abläuft. Das war jetzt ja hier nicht der Fall. Es hat halt keine Hürden, aber irgendwie war das interessant genug, einfach so die Geschichte zu erfahren, ohne jetzt noch die ganze Zeit Angst haben zu müssen, dass ich mich falsch entschieden habe und das einfach nochmal spiele, alles komplett, weil ich wissen will, wie es den anderen Weg weitergeht. Ne? Es ist schon entlastend zu wissen, dass wir hier auf einer relativ geradlinigen Schiene gefahren sind.
Und es hatte halt nicht so krasse Längen. Das fand ich halt gut. Also man kann das wirklich, wenn ihr mal am Wochenende Zeit habt und es regnet irgendwie draußen und ihr fühlt euch noir, dann schmeißt das an, auch wenn ihr keine Gamer seid, oder empfehlt das Leuten, die unseren Podcast, der alles spoilert, vielleicht noch nicht gehört haben. Und habt Spaß.
Ja, Melli. Damit haben wir unser, ich glaube, warte mal, 1, 2, 3, 4, unser 6. Spiel hinter uns. Undertale.
Undertale?
Blade Runner.
To the Moon.
Day of the Tentacle.
Day of the Tentacle hatte ich vergessen.
Road 96.
Ja, dann ist das jetzt.
Das 6. Spiel haben wir hinter uns.
Wow.
Wow. Was wird wohl der 7?
Keine Ahnung.
Hast du schon Gedanken gemacht?
Nein.
Ich auch nicht.
Okay.
Dann das ist eine halbe Lüge.
Okay, dann bin ich gleich mal gespannt.
Also wir schauen mal, wie wir es hinbekommen, wann wir uns für das nächste Spiel entscheiden, wann wir es spielen können. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade wieder Bock.
Ja, ich auch. Das hat Spaß gemacht. Dann danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Ja, und dir noch einen schönen Abend, Bossbird.
Oh, scheiße, ich würde jetzt... Wie hat Sonny Marty genannt?
Einfach Marty.
Okay.
Oder Chicken.
Okay, McChicken.
I'm McChicken to go.
Auf Wiedersehen. Link.
Outro.
Bonus-Track. Yeah.
Aber eigentlich vollkommen lächerlich, ne? Also ich habe noch keinen erschossen. Ich durfte niemanden erschießen, wenn ich mal ehrlich nicht sein soll.
Ich wollte ja die Handlanger erschießen, die Namen haben. Gabriel und A. Punkt.
Wie ist er? Das wollte ich noch nachschlagen. Alfons. Hector. Nein.
Albert.
Spiel hier bitte Faschelmusik an.
Das hast du schon mal gemacht. Du hast es genauso gemacht. Machst du das öfter? Ich dachte, das hättest du was improvisiert. Das ist ein fester Song. Das war mir nicht klar. Letztes Mal hast du das gemacht, weil du mir einen
Archibald.